Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war zu meiner Religionsentlassung, die ich mit 12 Jahren feierte. Meine Grundschullehrerin hatte ich dazu eingeladen, obwohl ich nicht mehr in der Grundschule war. Also Grundschule ist die Volksschule hier in Österreich. Ich habe in Deutschland meine Grundschule gemacht und meine Lehrerin schenkte mir zur Religionsentlassung ein Buch mit dem Titel Verliebt? Ich doch nicht. Und das war interessant, weil sie hatte mich da schon ganz gut eingeschätzt. Verliebt, das waren meine Freundinnen, die haben damals schon sich mit dem Thema beschäftigt und das war auch so, dass ich ihnen versucht hatte, so ein bisschen zu helfen, so zu verkuppeln, wie man so sagt. Denn ich war mit vielen Jungs, mit vielen Burschen gut befreundet und hatte dann immer beim Schulweg die Möglichkeit, beim Zurücklaufen nach der Schule nach Hause ein bisschen so zu erfahren, wer wen mochte und wer mit wem vielleicht auch gut passen würde. Und bei mir wird es noch einige Jahre länger dauern, bis es wirklich zu dem Moment kam, wo ich mir mal eingestanden habe, dass ich verliebt war. Dieses Buch habe ich heute nicht mehr, aber ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich auch ziemlich genau noch an die Geschichte. Um die wird es heute nicht gehen. Aber es geht mir heute um etwas, was Verliebte ganz natürlich machen. Die schauen sich an. Verliebte schauen einander an. Allein schon beim Kennenlernen, oder? Man wirft diesen Blick, diesen verstohlenen Blick, um gerade zu schauen und zu erhaschen, dass der andere vielleicht auch geblickt hat. Oder vielleicht auch, wenn man dann schon besser befreundet ist, sich schon auch mehr im Austausch bewusst ist, im Klaren ist, dass die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen, dann sehe ich, dass sich Verliebte auch immer noch sehr intensiv anschauen. Manchmal reden die gar nicht mehr miteinander, die sitzen nur da und gucken sich an und versuchen im Gesicht vom anderen so zu lesen, um zu lernen, was ist da passiert, was ist da los, welches Gefühl hat der andere jetzt, wie kann ich darauf adäquat reagieren? Verliebte schauen einander an. Bei den Teenie-Lagern kann man das auch immer schön beobachten, wenn diese Spiele gemacht werden, wo man zum Beispiel nicht lachen darf, wenn man den anderen anguckt oder so. Vielleicht können sich die einen oder andere auch daran erinnern. Und manche von euch Teenagern, die machen das vielleicht auch momentan. Bisschen testen, ja? Mal gucken. Guckt er zurück? Hat sie mich gesehen? Der Titel meiner Predigt ist Im Sichtfeld. Und wenn es darum geht, Gott anzuschauen, dann haben wir so ein bisschen ein Problem, weil Gott kann man ja nicht sehen. Und der 2. Korintherbrief drückt das auch so aus, wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und der Sehsinn ist aber eigentlich, also für mich ist es der stärkste Sinn. Ich weiß nicht, wer von euch einen anderen Sinn stärker empfindet. Es gibt ja Leute, bei denen das nicht der Sehsinn ist. Aber grundsätzlich ist der Sehsinn, wo wir die meisten Informationen bekommen, ad hoc. Ja? Und diese Impulse, die kommen zu uns, sie strömen auf uns ein. Und über diesen Sehsinn will ich mit euch sprechen und ich wünsche mir, dass es gelingt, dass wir geistliche Impulse für unseren eigenen Glauben erfassen, durch die wir etwas über Gott schauen. Dazu habe ich eine Geschichte mitgebracht. Ich hoffe, ihr mögt Geschichten. Ich bin schwanger. Ja, das sind wirklich gute Aussichten, denn als Sklavin hat sie mit diesem Umstand bessere Aussichten. Sie hat Aussichten auf eine bessere Behandlung, besseres Essen, weniger Arbeit. Davor hatte sie keine besondere Stellung. Sie war eine Sklavin. Sie sollte arbeiten. Aber jetzt wird alles anders. Sie wurde ihnen vom Pharao geschenkt, als Abraham und Sarah wieder umziehen mussten. In Ägypten, wo sie gewesen waren, kam es zu einer nicht so schönen Situation und der Pharao wollte, dass sie so schnell wie möglich wieder gehen und er gab ihnen viele Geschenke mit, unter anderem auch Hagar. Der Umzug bei so einem Nomaden-Clan, wenn man das so sagen kann, der war nicht so einfach. Also vielleicht für alle anderen war es ganz normal, denn sie waren schon länger unterwegs, aber für Hagar war das so eine Never-Ending-Story. Wann kommt man denn mal an? Wenn man als Nomade lebt? Niemals. Immer unterwegs. Immer auf der Reise. Wohin geht es? Wann werden wir einmal siedeln? Wirklich ankommen? Abraham hatte eine Verheißung von seinem Gott bekommen. Im Lande Kanaan sollte er das Gottesvolk gründen. Eine wunderschöne Verheißung und auch wirklich eine gute Perspektive eigentlich. Abraham war auch sehr reich, sehr wohlhabend. Es gab nur bezüglich dieses Versprechens ein praktisches Problem. Gott hatte es offensichtlich ziemlich schwer, dieses Versprechen einzulösen. Denn Sarai war unfruchtbar. Und es ist schon viele Jahre gewesen, dass Abraham und Sarai versuchten, ein Kind zu bekommen, aber es gelang nicht. Es klappte einfach nicht. Hagar achtete ihren Herrn. Abraham war ein guter Mann. Zu seinem Haus gehörten viele Leute und er hatte einen guten Charakter. Er war integer, er hatte ein nobles Wesen. Und als sie auserwählt wurde, dass sie jetzt die Leihmutter werden sollte für Sarai und für Abraham, da war sie schon wirklich mit Ehre erfüllt. Und dann klappt es auch noch. Ja, ein Baby ist unterwegs. Mein Baby. Der Text in 1. Mose 16, 4 bis 15, dort könnt ihr gerne aufschlagen, wenn ihr ihn lesen wollt. Klingt ein bisschen schlichter. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Verachtung. Ich bin besser als du. Ich bin schwanger, du nicht. Ja, Hagar war eine Sklavin, aber wisst ihr, was jetzt passiert zwischen den zwei Frauen? Sie tauschen gewissermaßen ihre Rollen. Die eine erhebt sich über die andere und sagt, du kannst mir nichts antun. Ich habe eine gute Ausgangsposition. Niemand wird mir jetzt schaden. Ich trage den Erben der Familie in mir. Und diese Verachtung lässt Sarai nicht kalt. Das macht was mit ihr. Ich meine, das ist auch wirklich eine sehr freche Verhaltensweise, wenn man von seiner Sklavin verachtet wird. Das ist ja degradierend. Und das ist auch wirklich nicht, wie man sich verhält als Dienstpersonal. Und so geht Sarai zu Abraham, um das mit ihm zu besprechen. Es ist deine Schuld. Aber es war doch dein Vorschlag. Du hast gesagt, ich soll mit Hagar schlafen. Ja, aber jetzt ist sie schwanger und jetzt verachtet sie mich. Ich habe sie dir zur Frau gegeben und Gott soll das Ganze zwischen uns klären. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. So könnte vielleicht ihre Konversation einfach so im Dialog passiert sein. Abraham sagt zu Sarah, schau Sarah, Hagar ist deine Sklavin. Du bist für sie zuständig. Tu, was immer du willst. Okay, was will Sarah? Schauen wir in den Text. Was ist ihr Wunsch? Was ist ihr Wille? Wie verhält sie sich? In manchen Übersetzungen steht jetzt, sie sprang hart mit ihr um. Andere übersetzen, sie demütigte sie. Und dann gibt es wahrscheinlich noch viele andere Übersetzungen. Ich weiß nicht, was deine Übersetzung jetzt gerade sagt. Aber Wie klingt das für dich, wenn du hörst, sie demütigte sie? Sie setzt sie herab. Nicht einmal, nicht zweimal, wiederholt. Mehrere Tage, vielleicht mehrere Wochen. Wir wissen nicht, wie lange das ging, aber Sarah hielt es für richtig, Hagar so zu behandeln. Und ich denke, wir verstehen, dass das auch eine Reaktion ist auf das, wie sich Hagar ihr gegenüber präsentiert hat. Und dass Sarah jetzt sagt, so geht das nicht. Ich muss hier eine Grenze ziehen. Und dann darüber hinaus aber auch noch einen Schritt weiter geht. Vielleicht auch mit ein bisschen Genugtuung Hagar zu verstehen gibt, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht, wie lange das ging, aber Hagar hält das nicht mehr aus. Eigentlich hätte doch Abraham die Sache klären können. Er hätte doch zwischen den Frauen vermitteln oder irgendwie Orientierung reinbringen können, oder? Misshandelt zu werden, das macht Hagar nicht mehr mit. Ich weiß nicht, ob es die Angst um ihr Baby war. Ich weiß nicht, ob sie auch körperlich geschlagen wurde oder nicht. Ob sie einfach nur zu schwereren Arbeiten aufgefordert wurde. Aber Hagar trifft eine Entscheidung. Die Entscheidung zu gehen und diese Situation zu verlassen. Wo geht Hagar hin in dieser Situation? Wohin wendet sich Hagar? Was erzählt uns der Text? Was erzählt uns die Geschichte? Der Engel des Herrn findet sie auf dem Weg nach Schur, sagen die Alten und wissen, was gemeint ist. Wo ist denn bitte Schur? Wer hat schon mal was von Schur gehört? Wovon ist hier die Rede? Schur ist ein anderer Begriff für Ägypten. Hagar kommt aus Ägypten. Sie läuft nach Hause. Sie macht sich auf den Weg nach Hause. Und dort in Richtung Schur, in Richtung Ägyptens, wird sie gefunden. Finden kann man nur, wenn man gesucht hat, oder? Der Engel des Herrn findet sie dort, neben der Quelle am Weg nach Schur. Nun, ich weiß nicht, was du vor Augen hast, ja, was für eine Frau das gewesen sein muss, aber vergessen wir nicht, Hagar war schwanger. Nicht mit dieser Methode, wo man dann erst schon recht bald weiß, wann bin ich schwanger, sondern vielleicht auch mit, es ist schon recht viel Zeit vergangen, ja. Hagar ist eine Schwangere, die sich jetzt auf den Weg gemacht hat, geflohen ist, wo es keiner mitkriegt, vielleicht nichts mitgenommen hat, wenig Ausstattung dabei hat und es ist in der Wüste, da ist es heiß, da gibt's wenig Vegetation, kaum was zu essen. Und jetzt an dieser Quelle macht sie Rast und Halt. Und dort kommt der Engel zu ihr. Und als er sie findet, fragt er sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Gute Frage. Es sind gleich zwei Fragen. Ja, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin, antwortete Hagar. Da sprach der Engel des Herrn, kehre zurück zu deiner Herrin, demütige dich unter ihre Hand. Ordne dich ihr unter, das ist das Gebot der Stunde. Der Engel des Herrn ist gekommen, wissend, wer sie ist. Nicht nur dem Namen nach, aber ihr Lieben, auch dem Namen. Der Name ist dem Engel des Herrn bekannt, natürlich. Wieder nicht, der Herr kennt alle unsere Namen. Aber darüber hinaus weiß er auch, welche Rolle sie inne hat. Und er erinnert sie daran. Du bist die Sklavin von Sarai. Ich weiß, wo du hingehörst. Ich kenne deine Rolle. Geh dort wieder hin. Hagar beschönigt nichts. Sie sagt ehrlich, was Sache ist. Und das beeindruckt mich. Ich bin auf der Flucht. Und seien wir uns ehrlich, sie weiß auch, sie hat eigentlich nicht wirklich eine Chance. Ja, sie ist vielleicht ganz gut gestartet, aber wird sie es schaffen? Wird sie es erreichen, bis nach Ägypten zu kommen? Unversehrt, als eine einzige Frau, die obendrein gerade schwanger ist? in unsicheren Gebieten? Eher unwahrscheinlich. Aber es war ihr einziger Ausweg, bei dem sie ihren Stolz schützen konnte. Und der Engel des Herrn legt ihr jetzt etwas nahe. Vielleicht hat sie vorher nicht daran gedacht, aber es ist offensichtlich die Lösung für ihre Situation. Sie soll sich demütigen. Sie soll sich ihrer Herrin unterordnen. Und damit legt eigentlich auch der Engel des Herrn schon den Finger in die Wunde. Was war Hagars Problem? Sie hatte sich überhoben. Sie war stolz geworden. Sie hatte vergessen, dass dieses Baby ihr nur geliehen sein wird. Und dass sich nichts an ihrer Identität verändert hat. Sie wollte eine bessere Behandlung, eine bessere Beachtung. Aber der Engel des Herrn sagt zu ihr: Schau, Hagar, ich sehe dich. Ich habe dich ja gefunden. Ich habe ja gewusst, wo du unterwegs bist. Und er legt ihre Schuld frei. Im Sinne von, sie erkennt auf einmal, worin sie schuldig geworden ist. Und darf sich jetzt entscheiden, was sie tun wird. Interessant. Bevor wir schauen, was sie dann tut, gibt ihr der Engel auch noch eine Verheißung, ein Wort des Herrn. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Und dein Sohn wird sein wie ein wilder Esel. Wow. Was für ein Versprechen. Welches Elternteil hier würde sich freuen, wenn Gott der Herr dir sagen wird, dein Sohn wird wie ein wilder Esel. In diesem Moment ist das Hagar komplett egal. Die Verheißung lautet, du wirst einen Sohn bekommen. Ihr Kind wird leben. Sie selber wird leben bis zum Zeitpunkt der Geburt. Das ist die Verheißung für sie schlechthin. Sie wird es schaffen. Sie weiß noch nicht wie, aber auch ihr Sohn wird es schaffen. Er wird leben und sie wird sich an ihm erfreuen. Ja, die Verheißung über Ismael klingt nicht sonderlich einladend. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, mit all seinen Brüdern wird er in Streit leben. Wie gesagt, Hauptsache, er schafft's. Mit all seinen Brüdern wird er im Streit leben. Dann kommen ja noch mehr Geschwister. Stellt euch vor, was wird denn Hagar jetzt gefühlt haben? Wie wird sie sich gefreut haben mit diesen Worten? War sie jetzt gestärkt und konnte eine Entscheidung treffen? Wofür hat sie sich entschieden? Ist sie in der Wüste geblieben? Hat sie versucht, irgendwie nach Ägypten zu kommen? Nein, sie war gestärkt, gehorsam zu sein und zurückzukommen zu Abraham und Sarai. Sie geht zurück. Das ist interessant. Auch Abraham und Sarai mussten sie wieder aufnehmen. Vor allem Sarai musste auch über ihren Schatten springen. Aber bleiben wir nochmal bei der Konversation zwischen Hagar und dem Engel des Herrn, was im Wesentlichen eigentlich die Geschichte ausmacht. Hagar antwortete dem Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, und sie sagt zu ihm, du bist ein Gott, der mich sieht. So sagt es der deutsche Text. Im hebräischen Text steht da einfach El Roy. Gott sieht mich. Und das bist du. Du bist der Gott, der mich jetzt sieht. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Ich habe erkannt, wer immer seinen Blick auf mir ruhen hat. Später nannte man die Quelle, den Ort, wo die beiden sich getroffen haben, dann Beer Lachai Roy. Und das ist eine Quelle, die später auch eine wichtige Stelle dann markiert. Also das ist wirklich jetzt was Prominentes, was passiert. Okay? Sie ist zwar eine Sklavin, sie ist eine Davongelaufene, die auf der Flucht war, aber hier passiert etwas ganz Außergewöhnliches zwischen Hagar und ihrem Gott. Es ist dieser Blickkontakt zwischen ihr und ihm. Im Sichtfeld zu sein bedeutet, Dort, wo ich bin, kann ich gesehen werden. Das macht mich verletzbar. Denn man muss dann auch die Frage aushalten, ob das, was der andere, was die andere sieht, gefällt. Vielleicht stoße ich auf Ablehnung, Zurückweisung. Gesehen zu werden macht verletzlich. Aber es gibt auch eine schöne Seite des Gesehenwerdens. Ja, ich werde vielleicht abgelehnt, ich werde vielleicht nicht akzeptiert. Und davor wollen wir uns schützen. Aber was ist, wenn das Gegenteil passiert? Was, wenn ich gesehen werde und so, wie ich bin, angenommen und wertgeschätzt werde? Was passiert dann? Das sind nicht meine Worte, ich zitiere Brené Brown, das ist eine Psychologin, Autorin und Sprecherin. Sie hat vor über 10 Jahren einen TED-Talk zum Thema Scham gehalten, der immer noch sehr weit im Ranking ist, sehr weit oben. Warum? Weil über dieses Thema wahrscheinlich einfach sonst davor nicht auf diese Art und Weise etwas gesagt und beigetragen wurde. Und in einem Buch von ihr erzählt sie, welche Macht das Gesehenwerden hatte in ihrem eigenen Leben. Sie erzählt von ihrer Erfahrung, wo sie einen Mann kennenlernte, wo sie sich verliebten, oder besser gesagt, er verliebte sich in sie. Und sie erzählte ihm die Dinge immer mit der Sicherheit, wenn er das von mir erfährt, dann ist vorbei. Aber es war anders. Und sie erzählt das, und sie hat das, im Englischen ist das so ein schöner Satz und im Deutschen ist er zu lang. Deswegen werde ich den Englischen euch nicht vorenthalten. Never underestimate the power of being seen. Die unglaubliche Kraft des Gesehenswerdens ist kaum zu überschätzen. Weiter gegen sich selbst zu arbeiten, ist extrem anstrengend, wenn es plötzlich jemanden gibt, einen gibt, der wirklich sieht und liebt. Lass uns diese Kraft doch nicht unterschätzen. Wenn jemand wirklich sieht, wer du bist und liebt, was er sieht, dann ist es so anstrengend, dagegen anzukämpfen. Denn es ist so, dass Gott das in uns hineingelegt hat, dass wir dann uns dorthin gezogen fühlen, dass dieses Gesehenwerden, dieser Magnet ist, der uns zieht, der uns zu sich zieht. Ja, ich glaube, das ist die Geschichte von Hagar. Als Gott ihr begegnet ist, an diesem tiefen Punkt, sie war auf der Flucht und sie war, ihr Lieben, sie hatte keine weiße Weste. Sie war stolz, sie war unbeugsam, sie wollte sich nicht demütigen. Aber durch die Behandlung, die sie erfährt von Gott, er legt ihre Schuld frei, aber er beschämt sie nicht. Das ist ein großer Unterschied zu dem, wie wir manchmal damit umgehen, wenn wir sehen, dass jemand sich nicht richtig verhält oder eine nicht gute Einstellung an den Tag legt. Ich weiß nicht, ob wir es gerne tun, aber wir beschämen oft. Wir verurteilen oft. Ich sage wir, weil es mir auch passiert. Und ich lerne in dieser Geschichte, wie der Engel des Herrn Hagar sehr sanft und trotzdem direkt konfrontiert. Er zeigt dir, schau, das ist nicht in Ordnung. Er sagt dir auch, was soll sie stattdessen tun? Sie bleibt nicht im Zweifel. Sie weiß, was Gott von ihr fordert. Und dann glaubt sie daran, was er ihr versprochen hat, und das reicht aus für sie, um gehorsam zu sein. Gott hat ihr Orientierung gegeben und auch eine Zukunft. Das finde ich wunderschön. Ich lerne, dass Gott für sie sorgt, auch wenn ihre Situation aussichtslos scheint. Ihr Lieben, Gott sieht uns und Gott schaut auf uns. Manchmal, ja, kann es einschüchternd sein, daran zu denken, dass Gott alles sieht. Manchmal kann es ganz schön einschüchternd sein zu wissen, da ist immer ein Blick dabei. Es kommt darauf an, welche Haltung ich der Person gegenüber habe, die mich denn dort sieht. Ist das, was du von diesem Gott meinst, etwas dir Wohlgesonnenes? Ist es etwas Freundliches? Ist es etwas Gutes? Ist es so wie bei einem Kind, das sich vielleicht denkt, ah, das sollte ich nicht machen. Mama hat gesagt, ich soll das nicht tun. Und ich tue es dann nicht, weil ich mir denke, okay, wenn die Mama das sagt, dann wird es gut so sein. Ist ein Blick, den du erwartest, von Gott zu empfangen, einer, wo du dich wohl damit fühlst? Oder ist es ein unangenehmer Blick? Ist es dieser Blick, wo man sich nicht ganz sicher ist? Was kommt dann? Was kommt als nächstes? Was bedeutet es dir, dass Gott dich sieht? Was bedeutet es dir, dass Gott dich sieht? Und wie fühlst du dich dabei, wenn du dir vorstellst, dass Gott dich jetzt im Moment sieht, heute, in der Situation in deinem Leben, wo du gerade bist, wo du vor einer Entscheidung stehst, vor einer kleinen oder einer großen, das ist jetzt nicht so wichtig, nicht so groß. Die Größe ist eher, wie geht's dir in Bezug auf ihn damit? Angenommen, Gott hat Schuld aufgedeckt, hat etwas gezeigt, hat den Finger in die Wunde gelegt. Schämst du dich dafür? Und möchtest du lieber dich in dein Schneckenhaus zurückziehen, beschämt bleiben? Denn wisst ihr, Scham ist wie ein Haus. Wir sind es so gewohnt, dass wir uns dort wohlfühlen. Dort fühlen wir uns sicher. Und in einem Buch über Scham auf Englisch, das ich gelesen habe, von Ed Welch, das ist ein Seelsorger und Leiter einer Fakultät in Amerika, hat er gesagt, für uns, die wir uns in solchen Momenten besonders stark schämen, gibt es eine Herausforderung. Und die ist, dass wenn uns dann jemand gute Worte sagt, Worte, die eigentlich, so wie beim Engel, als er mit Hagar spricht, Worte, die uns eigentlich ermutigen sollen, die uns Hoffnung schenken, dass es dann so Automatismen gibt, wie reagiert werden kann. Erstens, einfach nicht bemerken. Da hat dir jemand ein gutes Wort gesagt, aber es fällt dir gar nicht auf. Du wischst einfach drüber. Zweitens, ja, das hilft sicher manchen Leuten. Aber das sind die Leute, die nicht so was Schlimmes getan haben wie ich. Für die zählen diese Worte. Ich bin nicht würdig solcher Worte. Vierte Option ist, zu sagen, es ist mir egal. Ich schäme mich, ich höre vielleicht gute Worte, aber es ist mir egal. Das ist auch eine Möglichkeit, diese guten Worte abzulehnen. Und eine weitere Möglichkeit, die er nennt, die fünfte Version, ist, das anzunehmen und zu sagen, das spricht mich an. Es spricht zu meinem Herzen. Es bringt mir Hoffnung. Es verändert etwas in mir. Die Scham, die sich wie so ein Schatten über uns bildet und wo es dann schwer ist, aus dieser Dunkelheit quasi herauszutreten und zu sagen, das bin ich, von da komme ich, dorthin gehe ich, das habe ich getan. In der Kultur von Hagar war Scham und Ehre anders gelöst, als wie wir es in der westlichen Kultur lösen. Es war damit verbunden, mit wem man verbunden ist. Und das hat Vor- und Nachteile. In dieser Geschichte ist es ein großer Vorteil. Denn als Gott ihr zeigt, dass er sich mit ihr verbündet, dass sie ihm gehört, hat sie kein Problem mehr mit ihrer Scham. Sie gehört wieder dazu. Denn wenn du verbunden bist mit jemandem, der Ehre bringt, der ehrbar ist, den alle respektieren, dann ist das, wofür du dich schämst, bei der Seite geschoben. In unserem Verständnis haben wir schnell diesen Wunsch so mit unseren Taten. etwas zu optimieren oder zu verbessern, weil wir schämen uns wegen dem, was wir getan haben. Und dafür werden wir auch dann meistens verurteilt. Und dann kann es passieren, dass man meint, jetzt sollte ich etwas beweisen, nämlich beweisen, dass ich mich auch besser verhalten kann. Und ich werde die Ärmel hochkrempeln und ich werde es Gott zeigen. Ich kann mich anstrengen. Ich werde nicht mehr diese Videos schauen. Oder ich werde nicht mehr dorthin gehen. Ich werde mein Geld nicht mehr einfach so verschwenderisch ausgeben. Setz dort ein, was immer du einsetzen möchtest. Und eigentlich sind wir ungläubig den guten Worten Gottes gegenüber, der uns sagt, ich liebe dich, wie du bist und ich sehe dich, wie du bist. Ja, ich habe auch die Schuld gesehen. Ich schaue nicht einfach drüber. Ich kann mit ihr umgehen. Ich kann dir trotzdem hoffnungsvolle Worte sagen. Und wir hören sie gar nicht. Wir sagen, die zählen für wen anderen. Jemand, der nicht so was Schlimmes gemacht hat wie ich, der kommt vielleicht eher zu dir, Herr. Ich bin nicht wert, dein Kind zu heißen. Oder wir sagen, es ist mir eigentlich egal. Wer hat gesagt, dass das wichtig ist? Ich habe damit kein Problem. Und Gott versucht, zu uns durchzudringen und Gott versucht, uns zu zeigen, diese Worte bringen dir Leben, sie bringen dir Hoffnung, sie bringen dir das, was du so dringend brauchst, sie bringen dir meinen Frieden. Denn wenn Gott Schuld freilegt, dann immer dann, um uns davon zu befreien, um uns zu retten. Er vergibt uns so gerne. Es ist seine Ehre, dass er uns vergibt und dass er uns wieder eine Zukunft und eine Hoffnung gibt, wie das im Jeremia auch steht. Warum sollte Gott anders mit uns handeln als mit Hagar? Wie wäre das denn überhaupt möglich? Gott kann sich nicht verändern. In der Geschichte von Bileam, wir haben das in der Kurzbibelschule die Woche angeschaut, da sagt Bileam so einen schönen Satz, er sagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Er ist nicht so wie wir. Er ist nicht so, dass er mal seine Meinung ändert, weil er einen schlechten Tag hat. Auf Gottes Worte können wir uns verlassen, weil sie sind ewig. Sie bleiben so, wie sie sind. Wenn er sie einmal spricht, haben sie die Kraft, etwas Neues zu schaffen. Wieso haben sie dann nicht die Kraft, in uns etwas Neues zu schaffen, wo wir vielleicht manchmal es schwer haben, daran zu glauben? Das ist das, wie wir Gott begrenzen können, ihr Lieben. Wir müssen die Worte Gottes so, wie sie kommen, auch entfalten lassen. Und wenn du es noch nicht glauben kannst, dann hör sie dir einfach länger an. Lass sie doch einfach für sich stehen. Ich sehe das bei der Hagar. Als sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht, El Roy, fokussiert sie voll auf Gott. Voll auf Gott. Und in ihrem Fokus ist nichts anderes mehr. Und so können auch wir mit unserer Scham zu Gott kommen und uns voll auf ihn fokussieren. Und dann geht das andere in den Hintergrund. Wir können uns voll auf seine Worte verlassen, voll an ihnen festhalten, bis sie größer werden, bis sie mehr Raum bekommen, mehr Bedeutung gewinnen und wir sie glauben. Der Predigttext, den wir eingangs gehört haben, scheint vielleicht etwas unpassend für diese Geschichte. Und so möchte ich euch kurz zeigen, was ich in diesem Psalm gefunden habe. Was sehr interessant ist, was man auch finden kann, ist, dass der Herr ist mein Hirte auf Hebräisch viel besser klingt als auf Deutsch. Da steht nämlich Roe. Roe, Hirte. Nicht irgendein Hirte, mein Hirte. Roi. Roi. Klingt das irgendwem bekannt vor? Klingelt es bei irgendwem? El Roy, Rui oder Roy. Klingt gleich, oder? Die Kenner unter uns wissen, es ist ein anderes Wort, weil ein anderer Konsonant dort steht. Ein anderer Vokal, Entschuldigung. Ein anderer Vokal. Und nein, es ist ein anderer Konsonant. Aber es ist so schön, dass sie zu ihm sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Nicht du bist Gott, der sieht. Und das, was hier im Psalm 23 ähnlich klingt, ist in meinem Verständnis ähnlich gemeint. Das eine Wort heißt hüten, Hirte. Das andere Wort heißt sehen. Aber was hier David ausdrückt in seinem Psalm ist, der Herr ist mein Hirte. Ist nicht ein Hirte, ist nicht irgendeiner. Er ist meiner. Mein Hirte führt mich auf frischen Wassern. Mein Hirte erquickt meine Seele. Mein Hirte führt mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und wenn ich im Tal des Todesschatten wandere, dann ist mein Hirte da. Mit seinem Stab tröstet er mich. Da ist eine ganz andere Power dahinter. Ich glaube, dass diese Kraft Hagar erfasste, als sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Diese persönliche Verbindung wird dort aufgebaut, die Verliebten zu eigen ist, wenn sie sich anschauen. Sie hat Blickkontakt mit Gott, obwohl sie ihn nicht physisch sehen kann. Gut, den Engel des Herrn konnte sie vielleicht sehen, aber sie erkennt Gott, den Herrn, an. Es macht einen Unterschied, obwohl es nur ein Buchstabe ist. In unserem Herzen macht es einen Unterschied. In unserem Commitment, in unserer Hingabe Gott gegenüber macht es einen Unterschied, ob Gott ein Gott ist, der sieht, oder ob Gott dein Gott ist und du setzt jetzt ein, wie dieser Gott zu dir ist. Denn das ist mein Appell heute Morgen. Ich glaube, was ich lernen kann von Hagar, keiner Jüdin, sie gehörte nicht zum auserwählten Volk, aber sie wurde gefunden von Gott, von dem Herrn. Ich lerne von ihr, dass sie Gott einen Namen gibt, einen ganz persönlichen, einen sehr, sehr intimen Moment bildet diese Geschichte ab in ihr. Und ich frage mich und ich frage auch dich, weil das ist die erste Geschichte, die da passiert, ja? Das erste Mal, dass das jemand macht, und dann befordert das meiner Meinung nach immer mehr Glauben von der Person, die das tut. Jetzt haben wir aber schon ihr Vorbild. Sie ist uns schon vorausgegangen. Für die Kurzbibelschule-Teilnehmer könnt ihr diesen Satz doch so sagen. Durch den Glauben sah Hagar den Gott, der sie sieht. Was wäre denn dein Satz? Was wäre dein Name, wenn du Gott einen Namen gibst? In welchem Moment hat dich Gott persönlich so ähnlich berührt, wie es die Sklavin Hagar erfahren hat? Es ist mein Appell, ich lade dich dazu ein. Es ist Sabbat, ich hoffe, du hast dafür Zeit. Überleg es dir. Vielleicht hast du ihn auch schon auf deinen Lippen. Vielleicht ist es in deinem Herzen schon längst da und er ist in dir gewachsen, dieser Name. Ist dort auch ein kleines M vor dem Artikel? Wisst ihr, was ich meine? Ist der Name noch unbestimmt oder ist das schon dein eigener? Ist es das, wie du Gott gerne ansprichst? Wir haben in der Kindergeschichte gehört, dass wir wertvoll sind, weil wir geliebt sind. Und dieser, dein Gott, der Gott Hagars, der sie sieht, hat dich lieb. Hat mich lieb. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.